Willkommen bei einer neuen Episode des Retail News Flash Podcasts. Man merkt, der Sommer ist vorüber eigentlich. Die Zahl der Neueröffnungen steigt wieder. Wobei, so ein richtiges Sommerloch konnten wir eigentlich gar nicht entdecken, wenn ich mir die letzten Episoden so anschaue. Bei der Recherche waren jetzt einige Neueröffnungen in Paris, wie zum Beispiel Restoration Hardware, H&M, Sonzio. Aber auch Handwerk spielt immer wieder eine Rolle. Da gibt es Beiträge in der heutigen Episode von Golden Goose House Tokyo und eine Mall in Delhi. Aber auch einen MoMA Store, den weltweit ersten. Der kam zur Eröffnung. Und auch ein Erewhon Store in New York City. Der ist aber ganz speziell und ganz besonders. Inditex-Gründer Amancio Ortega hat eine Mall gekauft und einen Eigentümerwechsel von Spar Schweiz gibt es auch. Das sind meine Dinge, die ich im Gepäck habe, lieber Roman. Was hast du uns mitgebracht für diese Ausgabe des Podcasts?
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Du, ich bin diesmal national aus, du. Also ich bin da ein bisschen in Deutschland zwar unterwegs, aber dann auch in Bahndorf, dann bei einem neuen gegründeten Möbelhaus in Wien. Und dann zieht es mich noch nach Salzburg, wo man einen ehemaligen Baumax umgebaut hat. Und dann noch ein bisschen ins Internet ganz zum Schluss. Und auch zu Retail Gossip habe ich dann ganz zum Schluss noch was zu bieten.
Ja, sehr cool. Das ist toll. Es ist immer natürlich wunderbar, wenn auch in der Umgebung, in der nahen und näheren Eröffnungen und Kooperationen stattfinden. Das berichten wir natürlich besonders gerne. Und aber vom Sommerloch, gell, kannst du auch bestätigen, so wirklich ist das nicht eingeschlagen, zum Glück.
Nein, 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 absolut nicht. Ich meine, standardmäßig vielleicht mit den Neueröffnungen wenig weniger, aber einzelhandelsmäßig haben wir uns ja doch sehr stark beschäftigt, zum Beispiel mit den Lebensmittelpreisen. Da war ja eine Riesendiskussion. Sonntagsöffnung hat ein bisschen wieder aufgeflammt. Also Sommerloch wurde gefüllt und ja, jetzt geht's wieder los.
Jetzt geht's los, damit auch vor Weihnachten noch die neuen Konzepte am Start sind und natürlich alle Händler, die das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, was sehr super ist. Ja, perfekt, dann würde ich sagen, starten wir in die erste Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da gibt es jetzt da gleich einen Eigentümerwechsel in der Schweiz, und zwar nach 9 Jahren. Unter südafrikanischer Kontrolle ist Spar wieder jetzt in Schweizer Händen. Eine Basler Investorengruppe mit dem Namen Tannenwald Holding hat Spar Schweiz für 47 Millionen Franken gekauft. Der Kopf der Holding, diese erst seit 28.08.2025 lizenziert, ist der Luzerner Peter Weber, der ja auch Dozent an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Basel ist, aber auch Geschäftsführer des Basler Family Office ARPIG.at. Dieses gehört der Baselner Familie Greyer. Der Herr Greyer, Georg Greyer, war einst Chef der Bank Sarasin und der Bankiersvereinigung, ist Ehrendoktor der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Basel und aber auch mehrfach mit Investments aufgefallen, wie zum Beispiel beim FC Basel. Sollen 60% der Tannenwald Holding gehören, die restlichen 40% der APIC und natürlich den Investoren. Weber ist zudem bei mehreren KMU im Raum Basel-Luzern engagiert, wie Kindertagesstätten, Gesundheitsunternehmen, Obsthändler, Sportdienstleister und natürlich auch eine Vermögensverwaltung. Aktuell sind 1600 Mitarbeiter beschäftigt. Zu einem Abbau soll es zwar nicht kommen, aber mittelfristig möchte man doch auf 1200 bis 1300 reduzieren, heißt es in einer Aussendung.
Ja, das ist interessant, weil ja auf Niederländisch Spar Tanne bedeutet. Also
Ja, eben.
muss sichtlich Tannenwald eine Anspielung auf das Ganze sein.
Es gibt ja Tanne auch im Logo.
Ja, klar, genau. Und das
Genau.
ist ja der Grund. Das Logo hat nichts mit Sparen zu tun, sondern mit der Tanne.
Ganz genau. Ganz
Unnützes
genau.
Wissen.
Ja, aber ist auch spannend, bleibt länger im Gedächtnis. ja, organisches Wachstum und eine stärkere Förderung der Franchise-Nehmer, das ist so die Marschrichtung. Eigene Filialen sollen mittelfristig auch zulegen, sinnvolle Expansionen sollen auch folgen. Und ja, das Modell mit lokal verankerten, mehrheitlich selbstständigen Franchise-Partnern gibt es so in der Schweiz kein zweites Mal und da sieht man eben ein großes Potenzial. Ja, Palmas hatten wir auch in unserer letzten Episode. Jetzt gibt es eine neue Meldung über die Zukunft von Palmas. Und zwar CEO Janis Jung hat einen neuen Titel auf seiner Visitenkarte stehen. Und zwar ist das der des Chief Brand Officers. Und auf globaler Ebene verantwortet er eben die Themen Marketing und Vertrieb und nun auch die Positionierung von Palmas. Das heißt, auf gut Deutsch, in Österreich bleibt die Marke Palmas erhalten. Also auf den Geschäften steht Palmas drauf. Drinnen ist halt dann Change. Und international wird eben Change, also die Palmas Logos über den Eingängen ablösen. Und man weiß ja, es gibt ja Palmas nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und CEE, also wie in Tschechien, Slowakei, Kroatien, aber auch durch Franchise-Partner in Bulgarien und Albanien. Und da, wie gesagt, steht dann Change oben und ist auch Change Lingerie in den Geschäften. Und in Österreich wären aber umgekehrt auch die 6 Change Lingerie Standorte zu Balmers Filialen umgebrandet.
Okay, ich habe eine Meldung von Kick. Bleiben wir gleich beim sinnlosen Wissen. Heidi, weißt du, was Kick bedeutet?
Na, aber Kauf in
Nein,
Kunde
heißt
im
Kunde
Kauf.
ist König, heißt
Ah
Kick.
ja, na klar, aber das
Ja,
wusste ich dann
Kunde
schon
ist
einmal.
König.
Ja, da sieht man, dass
Gut.
mit weiterem Wissen oder mit zusätzlichem Alter manches dann wieder vergessen wird.
Naja, wir müssen ja zur Volksbildung beitragen bei unserem Podcast. Naja, jetzt müssen wir wieder ernster werden, weil Kick nämlich hunderte Filialen schließen möchte. Die genaue Zahl der Filialschließungen ist offiziell allerdings noch nicht bestätigt. Es heißt aber, dass allein in Deutschland über 400 Filialen zusperren könnten. Dies geht aus einer Stellungnahme hervor, die das zum Denkelmann-Konzern gehörende Unternehmen auf Anfrage der deutschen Presseagentur veröffentlichte. Erst unlängst hatte der langjährige Kick-Chef Patrick Zahn überraschend das Unternehmen verlassen. Kick hat in 14 Ländern Europas rund 4.200 Filialen, 2.400 allein davon in Deutschland. Von den
Wow.
insgesamt rund 32.000 Beschäftigten arbeiten 19.000 in Deutschland, davon über 1.000 in der Zentrale. In Österreich hat Kick laut Angaben auf der Unternehmenshomepage mehr als 220 Filialen.
Wow, ja. Weiter geht's mit einer Meldung von Armani. Auch da gab es in letzter Zeit Spekulationen, wie das Testament von Giorgio Armani sein wird, beziehungsweise was er sich vorgestellt hat mit seinem Unternehmen, wie es nach seinem Tod weitergehen sollte. Und zwar ist jetzt herausgekommen, dass innerhalb von 18 Monaten ein 15-prozentiger Anteil an einen Konzern wie LVMH, EssilorLuxottica oder L'Oréal verkauft werden sollte. 3 bis 5 Jahre dann danach ein weiterer Anteil von 30 bis 54,9% folgen sollte. Und wenn es beides also nicht funktioniert, wenn es kein Käufer gefunden werden sollte, ist ein Börsengang vorgesehen. 40% des Unternehmens gehen an seinen langjährigen Wegbegleiter Pantaleo dell'Orco. Je 15% an Nichte Silvana Armani und Neffen Andrea Camerana und die restlichen 30% an die Armani-Stiftung. Das Unternehmen erwirtschaftete zuletzt sage und schreibe 2,3 Milliarden Euro Umsatz also in 60 Ländern mit über 1.000, also 10.000 Mitarbeitern. sein Vermögen, sein Vermögen wird auf 11 bis 13 Milliarden Euro geschätzt. Darunter befinden sich Kunstwerke, Beteiligungen, auch eine 2,5% Beteiligung an Essilor Luxottica. Das ist ja die größte Brillenproduktionsstätte in der Welt eigentlich, mit Sitz nördlich von Venedig in Belluno. Gefolgt von Safilo, glaube ich, ist auf Platz 2 oder 3, auch gleich daneben. Persönliche Besitztümer wie Villen, Residenzen und so weiter, die hat aber mit Familienmitgliedern und engen Vertrauten geteilt. Ja, Armani ist ja, wie bekannt ist, am 4. September im Alter von 91 Jahren verstorben.
Ich habe dir eine Eröffnung in Bandor versprochen und diese Eröffnung betrifft Franconia. 117 Jahre Geschichte, 600 Mitarbeiter. Franconia, beheimatet im fränkischen Rottendorf, gilt als Spezialist für eine verantwortungsvolle und damit weitgerechte Form der Jagd. Nun bereitet das Unternehmen den Marktantritt nach Österreich vor. Aktuell wird in den Bardorf Shopping Galerien in Bahndorf umgebaut und es soll am 16. Oktober dieses Jahres eröffnet werden. Der neue Laden soll Jäger, Sportschützen und Autofans begeistern. Erst im September 2023 weihte Franconia seinen neuen Flagship-Store in der Nähe von Würzburg in Deutschland ein.
Super, also Bahndorf sorgt immer wieder für tolle Neueröffnungen, muss man schon sagen.
Ja, diesmal
Also.
in den Shopping-Galerien, also im Fachmarktzentrum und nicht im MacArthur Glen.
Okay. Ja,
Ja.
aber Bahndorf per se als Standort kann man ja dann sich alles anschauen, was da geboten wird. Von MacArthur Glen angefangen bis zu den Shopping-Galerien und so weiter und so fort.
So ist es.
Genau. Ist auch gut verbunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Also kann man auch einmal so fahren, ohne Auto. Ja, und die letzte Meldung in dieser Kategorie ist von Zara. Und zwar hat Amancio Ortega, der Gründer von Zara, einen Luxus-Einzelhandelskomplex namens Atlas Plaza von den Eigentümern Tricup, RFR Holding und Commerz Real im Design District in Miami für rund 105 Millionen Dollar gekauft. Das Family Office des Inditex-Gründers Ponte Gadea hat ja, weltweit bedeutende Immobilien aufgekauft in diesem Jahr, wie zum Beispiel Hotel Banque in Paris, ein Appartementgebäude in Fort Lauderdale und ein Gebäude an der Diagonal Avenue in Barcelona. Und wie Bloomberg eingesehen hat, ist das Atlas Plaza Gebäude ja, zu 100% vermietet, darunter auch an Rolex zum Beispiel. Und in den letzten Jahren hat sich der Miami Design District zu einem Einkaufsparadies entwickelt, in dem Luxus-Einzelhändler einen Großteil der Flächen belegen und auch natürlich höhere Mieten bringen. Ja, neben der Kunst mit Art Basel Miami, jetzt nun noch natürlich auch die passenden Shops für die Besucher, ist passt zusammen, stimmig, würde ich mal sagen. Gut, dann bin ich gespannt auf die neuen Beiträge in der nächsten Kategorie.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja, und da beginnen wir mit einem neuen Möbelmarkt in Wien. Homeland eröffnet nämlich in Wien. Ein neuer Möbelplayer positioniert sich in Wien und auch in Österreich. Homeland eröffnet am 19. September seinen ersten Store mit bekannten Marken, eigener Produktlinie und Positionierung im mittleren bis gehobenen Segment im ehemaligen Leinergebäude in der Hermann-Gebauer-Straße im 22. Wiener Gemeindebezirk. Auf rund 12.000 Quadratmeter und 3 Verkaufsebenen wartet eine Welt für modernes, stilvolles Wohnen mit internationalen Marken, österreichischen Herstellern und auch einer eigenen Produktlinie. Ergänzt wird das Konzept durch ein Café und ein Bistro. Das Unternehmen positioniert sich im mittleren bis gehobenen Preissegment und bietet damit eine Alternative zwischen Billigdiscountern und reinen Luxusmarken. So setzt das Unternehmen auf ein kuratiertes Sortiment und inspirierte Showrooms. Über 4.000 Möbel und Wohnungen. Accessoires von rund 80 Marken werden hier ausgestellt und natürlich auch verkauft. Ja, viel Glück, würde ich sagen. Vielleicht kann Homeland ein wenig die Kick-Alleiner-Lücke sozusagen füllen.
Genau. Ja, weil Bedarf wird es geben, natürlich.
Was ich weiß, haben Sie eine Managerin, die ehemals bei IKEA war, gewonnen, die jetzt dort Geschäftsführerin ist. Also zumindest gehen Sie es mal professionell an.
Sehr gut, immer gut. Alles Gute von unserer Seite auch. Ja, und eine Kurzmeldung. Tchibo ist jetzt ja auch, also hat jetzt ja auch vielerorts jetzt für Diskussionen gesorgt. Da gab es ja auch die Überlegungen von Schließungen etc. In Wien, in der Marilferstraße, kommt es jetzt aber mal noch einmal zu einem ordentlichen Umbau. Was jetzt viele Firmen auch nutzen, sind natürlich in dieser Umbauzeit Pop-ups gleich in der Nähe, so auch Tchibo gleich nebenan, machen so ein Pop-up bis zur Eröffnung Ende Oktober. Und ja, und am Graben gibt es auch Neuigkeiten mit Tchibo, aber ich glaube, die werden wir dann das nächste Mal berichten, wenn sie dann konkreter werden. Also da ist auch einiges gerade im Busch, wie man so schön sagt. Schauen wir mal bis zur nächsten Ausgabe, was das sich halten wird und wie es weitergeht. Gut, aber wir bleiben jetzt in Österreich und wir schauen uns an, was die Rewe-Gruppe jetzt Neues am Start hat. Und zwar hat Billa einen Test laufen, und zwar in der Otto-Schott-Gasse 2 in Amstetten. Und zwar testet er da eine Beauty-Zone auf 200 Quadratmeter. Und da findet die Kundschaft alles, also quasi eine erweiterte Auswahl an Drogerieprodukten, um einen One-Stop-Shop zu bekommen. Das heißt also alles, was zum Einkaufen gibt, unter einem Dach. Und es wird dieses Konzept zunächst an ein bis zwei Standorten getestet werden und dann wird man schauen, wie die Pilotphase, wie erfolgreich sie war und ob man dann weitere Märkte damit mit diesem Konzept ausrüsten wird. Klar ist
Okay.
natürlich auch, dass Billa mit dem Format, ja, es geht um Erlebnis, das wissen wir eh natürlich, dass der Kunde Erlebnis sucht und dort auch hingeht, wo er Erlebnis findet. Und da kann man natürlich jetzt mit einer Extended Lebensmittelhändler-Version bestimmt punkten, meiner Meinung nach, weil dann erspart man sich natürlich weitere Wege.
Ja, spannend. Gut, ich habe noch eine Meldung aus Waldsitzenheim, also aus Salzburg oder der näheren Umgebung von der Stadt Salzburg. Das ehemalige Baumarktsgebäude in Wals ist wieder gefüllt. Endlich ist das lange Dauziehen um das Gebäude, das lange als Bauruine galt, vorbei. Im Ex-Baumarktsgebäude in Waldshimmelreich zieht nach Widmungsstreitigkeiten mit Billa Plus ein Supermarkt ein. Die Widmung war über Jahrzehnte landespolitisch umstritten, bis die Drogeriemarktkette DM 2019 entschied, die Zentrale in den früheren Baumarkt zu übersiedeln und die obere Etage zu beleben. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, das war ja früher Baumax und man hat dann die obere Etage also amtlich geschlossen und praktisch das ist nicht ermöglicht, den Kunden eben auch die obere Etage zu betreten. Jetzt kommt eben auch endlich Leben in das Erdgeschoss, ein lang ersehnter Supermarkt zieht ein und am 18. September öffneten sich die Türen des Marktes, die etwa mit einer Verkaufsfläche von etwa 2000 Quadratmetern. Also
Ja,
auch da
super.
haben wir eine neue Verkaufsfläche geschaffen, eine neue alte Verkaufsfläche geschaffen, ohne weitere Flächen zu versiegeln.
Na super, es gibt ja doch noch Möglichkeiten und es gibt noch Leerstände oder Bereiche, die halt aufgrund von anderen Parametern momentan nicht genutzt werden können. Aber schön, dass da jetzt 2000 Quadratmeter ja, in eine positive Entscheidung gekommen sind. Ja, ich als Freund, als Freundin von Tradition und Handwerk habe mich natürlich über diese Meldung sehr gefreut, dass jetzt in Indien eine eigene Mall für Handwerk eröffnet wurde. Und in Delhi ist sie und heißt Kunji. Also ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also hast du da eine Idee, Roman?
Na, ich hätte es auch so ausgesprochen.
Ja, okay.
Ich war zweimal in Indien, habe aber nicht, habe jetzt nicht unbedingt die Aussprache dort gelernt, sondern eher mir Sehenswürdigkeiten angesehen.
Ja, das verstehe ich doch. Ja, und in dieser Mall gibt es eben Indiens feinste Handarbeit und Handwebstühle. Der von Union Textiles Minister Giray Singh ins Leben gerufene Veranstaltungsort dient als Zentrum eben für diese Kunsthandwerker, Designer, Kulturunternehmer, wo sie auch zusammenkommen können und um ihre Arbeit zu zeigen und wo man auch Innovation fördern kann und soll. Und das ist schon einmal eine gute Geschichte, wie ich denke, weil ja, wir wissen das ja von vielen, dass sie immer mehr auf diese Handwerkskunst setzen, auch LV Marsh und diese großen Luxury Brands, die ja auch in Italien und überall sonst noch so kleine Betriebe aufkaufen, weil sie eben noch handwerklich sehr geschickt sind und Dinge können, die man jetzt mit Maschinen nicht so zustande bringt. Ähnlich ist auch,
Absolut. Also, wenn man mal in
genau.
Indien war und sich so einen Maharaja-Tempel angesehen hat, weiß man, dass sie das immer noch können, weil die haben das sehr, sehr, wirklich sehr toll teilweise renoviert.
Genau, und das sieht man auch. Ich war jetzt am Wochenende war ich in Salzburg und in der Steiermark. Und dort gibt es auch, wenn man schaut, wie da die Häuser verziert wurden, wie da mit Kunstwerken alles ja, beschmückt ist, haben wir da auch im Lande genug Künstler und Handwerker, die ihr Handwerk natürlich auch weitergeben sollten. Weil wenn das ausstirbt, wird es schwierig, da die ganzen Dinge zu reparieren, zum Beispiel. Ja? Man muss ja auch so denken.
Ja, vielleicht bekommen die auch die Österreicher noch ihr Einkaufszentrum mit
Naja, wer
Handwerk.
weiß.
Mal
Weil
schauen.
das wäre doch super. Das wäre super. Kann man sofort kuratieren. Das wäre so eine tolle Aufgabe. Das wäre schön. Ja, und wer das noch im Blut hat, ist Golden Goose. Und zwar haben die nach Haus Venezia, Haus Mexico City, haben sie jetzt ein Haus Tokio eröffnet, und zwar in Ginza. Das kennst du ja, Roman, seit deiner Reise natürlich bestimmt ganz gut. Und das gilt auch als neues Zuhause, das auf Handwerk, Ritualien und stiller Schönheit der Unvollkommenheit basiert. Auf 430 Quadratmetern und 4 Etagen hat man da wirklich einen Raum geschaffen, der eben auch der Tradition zugewandt ist. Von der Fassade bis zum Fußboden, da ist jedes Detail eine Zusammenarbeit zwischen Kulturen, Disziplinen und ja, waren Meistern. Und da gibt es halt ja, unterschiedliche Themen in den verschiedensten Stockwerken. Da ist zum Beispiel im zweiten und dritten Obergeschoss gibt es Herren- und Damenschneidereien, wo dann natürlich Präzision herrscht. Es ist das Haus Tokio ist ein Zuhause auch hier für Künstler, Workshops, Residenzen, neue Ideen. Und ein Raum zum Innehalten, zum Machen, zum Wiedersehen und zum ja, Erleben. Und das ist, glaube ich, ja, eine sehr schöne Meldung auf die Folge von Indien. Und man sieht schon, dass das ein bisschen zusammenspielt und wichtig ist.
Ich bin dort übrigens vorbeigegangen bei dem Golden Goose.
Na bitte,
Kann
warst du
mich
immer da auch?
erinnern. Der war damals, glaube ich, noch nicht offen. Also, aber ich kann
Ja.
mich an das Schild erinnern, ja? Und an das
Ja,
Gebäude.
genau. Ja, genau, weil
Ja.
der hat jetzt gerade vor wenigen Tagen
Ja.
geöffnet. Ganz neu. So wie alles bei uns immer im Podcast. Ja, und was lustig ist, alle, die die letzten Folgen gesehen oder gehört haben, wissen ja, wie meine Liebe zu Labubus steht. Aber jetzt hat eine renommierte Luxury-Handtaschenfirma etwas gemacht, also wo ich glaube, dass natürlich ein ganz guter Schritt ist, weil so kriegt man mit einem Schlag natürlich jüngeres Kaufpublikum. Ja? Also bringt man die Marke dann sofort unter nächste Generationen. Nämlich Moïna hat eine Labubu-Kollaboration gestartet und die startet mit 11. Oktober und geht bis Anfang 2026. Ja, es war ja eine der überraschendsten Kooperationen der Modewelt. weil ja das französische Taschenhaus Molnar sehr traditionell ist und es gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und auf der anderen Seite Labubu Schöpfer Kaysing Lung, der hat ja 2015 diese Labubus erfunden als Trilogie von Büchern, Mythologie, also Comic-Kunst, die eben verbunden wird quasi. Und hat sich dann 2019 mit dem chinesischen Spielzeughersteller Popmart zusammengetan, um sie jetzt in diese Puppen zu verwandeln, die sie jetzt sind, und auch in der Blindbox, wie wir sie kennen. Und ja, also wo natürlich dann der Überraschungsfaktor sehr, sehr groß ist. Natürlich auch die Vorgehensweise, die begrenzte Stückzahl und so weiter. Dann die Unterstützung durch bekannte K-Pop-Stars. Das hat natürlich alles beigetragen, um zu einem viralen Hit zu werden. Und ja, heute sieht man es eh schon fast überall. Was spannend sein wird bei der Eröffnung, wie gesagt, also bei der beim Launch am 11. Oktober, da gibt es jetzt schon in der Vorbereitung Kampagnen mit Stars, Nona. Da gibt es zum einen die Schauspielerin Michelle Yeoh, dann die französische Moderedakteurin Karin Reutfeldt und auch der Star des Pariser Opernballetts Guillaume Diop, die dann alle eben eine dieser farbenfrohen, bemalten Taschen ja, tragen.
Okay, du, und so wie Labubu immer ein Dauergast ist, ist jetzt auch Uniqlo ja bei uns immer ein Dauergast in unserem Podcast. Und jetzt hat Uniqlo in Köln seinen Standort verlagert. Wir schauen immer darauf, ein bisschen natürlich auch mit dem Seitenblick Richtung Österreich, ob er vielleicht ja doch einmal nach Österreich kommt. Und
Ja, bitte.
was war?
Ja, bitte. Ich sag nach Österreich. Ja, bitte.
Also ja, bitte. Ja, das sind ja, schauen wir mal. Das internationale Modelabel Uniqlo hat für seinen neuen Flagship-Store eben eine neue Handelsfläche in der Kölner Schildergasse angemietet, eine der umsatzstärksten Einkaufsstraßen in Deutschland. Die Fläche wurde zuvor von H&M genutzt. Mit der Verlagerung des Standorts stärkt das Unternehmen seine Präsenz im urbanen Zentrum, zumindest einmal im urbanen Zentrum von Köln. Schauen wir mal weiter.
Ja, spannend. Also war ja eh schon einen Steinwurf entfernt. Und was sie jetzt machen werden, ist ganz lustig, weil sie haben also die Maus von der Sendung von der Maus, kennst du ja, oder?
Ja, natürlich.
Die Maus mit den Elefanten. Ja, und da haben sie jetzt eine limitierte T-Shirt-Kollektion auf den Markt gebracht, eben für diese Eröffnung. Und da wird auch die Maus, wird dann auch zum Tag oder an den Eröffnungstagen durch die Schillergasse spazieren.
Okay, na,
Also
Sie haben auch limitierte Sondereditions in Tokio gehabt, da vor allen Dingen mit diesem Holzschnitt mit der Welle von Kanagawa. Also Sie dürften pro Land ebenso limitierte Sondereditions bringen.
ja, zusätzlich zu den ohnehin schon, die sie haben, mit Andy Warhol gibt es ja
Genau, die hat es in Tokio auch
oder
gegeben.
Ines de la Fossange, also die Topmodel aus den, weiß ich nicht, 80er, 90er war die auch designt. Also da machen sie immer so Kooperationen und auch natürlich toll, dass sie auch Lokalität einfließen lassen. Ja, ist immer gern gesehen, sage ich jetzt einmal. Immer gern gesehen. Ja, und jetzt gibt es jetzt einen kurzen Blog von Paris. In Paris gab es jetzt einiges. Man muss ja sagen, es war ja die NAF, die erste Retail-Messe, Retail-Technology-Messe, die im Jänner in New York stattfindet und dann natürlich in Asien gibt es auch eine Ausgabe, war jetzt die allererste vor wenigen Tagen in Paris. Da ist natürlich alles hingepilgert, um sich bei dieser Premiere einen Überblick und Einblick zu verschaffen. Und wahrscheinlich haben auch deswegen gerne Geschäfte Stores aufgemacht, weil es natürlich gewusst haben, dass da sehr viele Retailer oder Retail-Interessierte nach Paris kommen. Eins davon ist Restoration Hardware, und zwar gleich direkt am Champs-Élysées. Und gleich siebenstöckig. Und es ist keine klassische Filiale, sondern ein aufwendiges Gesamtkonzept aus Architektur, Design, Gastronomie und Wein. Es gibt natürlich Innen- und Außenerlebnisse mit Gärten, Wegen aus Kalkstein, einen separaten Interior-Design-Studio, eine Bibliothek mit seltenen Architektur- und Designbüchern, ja, Gastronomie, klarerweise mehrere, auf mehreren Ebenen natürlich mehrere verschiedene Formate, Bars, Restaurants etc. Gibt es natürlich Galeriecharakter, es gibt natürlich nicht nur Möbel und Antiquitäten, sondern natürlich auch Kunstwerke. Es ist inszeniert, es ist kein klassischer Schauraum, es ist eine Inszenierung. Und das sagt ja auch CEO Gary Friedman, dass Restoration Hardware keine Läden baut, sondern inspirierende Räume, die Wohnen, Gastlichkeit, auch die Kunst miteinander verschmelzen lässt und ein sinnliches Erlebnis schafft. Also ja, passend natürlich jetzt zu Paris mit Mode und Luxus. An diesem Standort ist das natürlich eine gute Ergänzung.
Ja, ich kenne seine Filiale in New York von Restoration Hardware,
Genau, die ist ja
im
super.
Meatpacking District. Die ist wirklich auch sehr toll.
Ja,
Und
tolles
dann hat er noch
Restaurant.
eine Filiale in München. Also möglicherweise wandelt er auf Uniqlo Spuren und kommt auch irgendwann einmal nach Österreich. Schauen wir mal.
Ja, aber es gibt sogar eine Düsseldorfer Filiale, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das werden wir herausfinden. Die nächste Eröffnung oder das nächste Konzept in Paris, nicht nur die Rewe-Gruppe, sondern auch H&M testet mittlerweile ein neues Store-Konzept. Und zwar im Marais. 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Rue de Francs-Bourgeois. Der Standort ersetzt das Pop-up-Geschäft von 2024. Und die wichtigsten Punkte sind natürlich: Marais ist ein kulturell stark frequentiertes Viertel mit bis zu 22.000 Besuchern pro Tag. Auch sonntags geöffnet, man beachte. Der Fokus ist auf Premium-Kollektionen. Natürlich gibt es auch eine kleine Pre-Loved Secondhand-Auswahl. Wenige Basics. Der Schwerpunkt liegt auf besondere Stücke. Das Designkonzept ist minimalistisch, helle Architektur. Ein Innenhof als Community-Treffpunkt. Da werden natürlich auch Kultur- und Musikevents stattfinden. Von der Technologie, ja, erstmals in Frankreich gibt es Self-Checkout-Kassen mit RFID, ultraschnelle Bezahlung, dann optimierte Lagerverwaltung und zusätzlich Nonar Click and Collect. Die Strategie, also kein Flächenwachstum, sondern Optimierung des Filialnetzes, wird in Frankreich vorgesehen nun. Der Fokus auf Relevanz, Modernisierung bestehender Standorte. Und ja, vom Testcharakter her ist es eben das Pilotprojekt für das neue Konzept. Und wenn dies angenommen wird, wird das eben in andere Standorte übertragen. Und die letzte Paris-nahe Eröffnung, die hat sich jetzt Sanctio gemacht, und zwar hat er seinen ersten Women's Flagship Store in Paris, in Frankreich, eröffnet. Ruhig, mutig, minimal, dennoch komplex, klassisch und Avantgarde. Das ist ja etwas, womit die koreanische Brand sich identifiziert. Und die Kraft des koreanischen Modernismus erfindet und gleichzeitig Pariser Klassizismus neu erfindet in der Rue Charlot 10 in Paris. Da gibt es keine überflüssigen Details in diesem Laden, sondern Reinheit, Form und Tiefe. Also pur schlicht und ja, Fokus auf das Produkt. Wer jetzt neugierig wurde, bitte gerne. Die Links sind in den Shownotes, wie jedes Mal. Und kann man sich natürlich zu jedem Beiträgen die Stores ansehen. Also gerne Links aufrufen und nachlesen oder anschauen. Super, genau. Und Kurzmeldung jetzt noch von Arket. Da wurde der neueste, also der erste in Irland eröffnet, und zwar in Dublin. Und ja, gibt es jetzt im Gesamt gibt es jetzt 40 Geschäfte in Europa und Asien. Dieses hat jetzt in Irland, hat jetzt rund 810 Quadratmeter auf 2 Etagen. Wie immer und überall in diesem Konzept gibt es natürlich auch ein saisonales vegetarisches Café, eine Kaffeebar und ja, die klaren Linien, neutrale Farbpalette, solide Materialien aus der Natur und dem Klima. Das ist natürlich in dieser Filiale ebenso gegeben. Was ganz spannend ist und was mich sehr freut, ist eine Meldung aus ja, Seoul. Letztes Mal hat man vieles aus Seoul, wie das Haus Nowhere von Gentle Monster. Jetzt gibt es eine Neueröffnung mit dem ersten Store weltweit, und zwar vom New Yorker Museum of Modern Art, MoMA, in Seoul in Südkorea und eben dem ersten eigenständigen Bookstore weltweit. Und wie kam das zustande? Und zwar ist das ein Resultat einer 20-jährigen Zusammenarbeit mit der Hyundai Card. Es unterstreicht auch Seoul als wachsenden Status, also und wachsenden Status als globales Kunstzentrum. Ja, im Dosenpark ist es stationiert. Exklusive Ausstellungskataloge, Bücher über zeitgenössische Kunst, Fotografie, Design und natürlich MoMA-eigene Kataloge. 2006 begann diese Partnerschaft mit Hyundai Card. Das hat sich von bloßem Sponsoring zu lebendigen kulturellen Austausch, Beziehung entwickelt. Die Hyundai Card MoMA Digital Wall in Seoul spiegelt in Echtzeit die digitalen Kunstwerke, die gerade in New York gezeigt werden, und verbindet somit beide Metropolen unmittelbar miteinander. Es ist ein Meilenstein und zeigt auch, dass MoMA ein weltweites Publikum erreichen will und Seoul als dynamisches Zentrum für Kultur und Kreativität dem Ganzen eine Bühne bietet. Und jetzt ist eine lustige Geschichte, also was heißt lustig? Hast du gelesen mal, Roman, von diesen extrem teuren, hippen Smoothies, die Hailey Bieber, Heidi Klum und alle in Los Angeles kaufen für wahnsinnig viel Geld, also wo ein Smoothie über 20 Dollar kostet?
Ja, habe ich gelesen, ja.
Ja, in diesem Erewhon. Und zwar gibt es in Los Angeles gibt's ja, glaube ich, über 10 von diesen Geschäften oder mehr. Jetzt hat eine Meldung auf sich aufmerksam gemacht, und zwar, dass in New York jetzt so ein Store eröffnet wird. Da gibt es aber keinen Smoothie für 20 Dollar, sondern da muss man schon mehr hinblättern, und zwar 36.000 Dollar Aufnahmegebühr und 7.000 Dollar Jahresgebühr, um nur durch die Tür zu kommen. Und zwar, warum ist es so? Dieser Erewhon ist jetzt kein normaler Laden. Der hat sich einfach in eine Ecke des Keys Ivy eingemietet. Das ist ein Private Battle Club, den Keys Gründer Ronnie Fieg ausgedacht hat. Und zwar der Komplex. Der ist in der 120 Leroy Street im West Village in New York City. Der wird momentan ausgebaut als glamouröser Spielplatz für Mitglieder. Da gibt es eben diese Battleplätze, die sind verglast, ein Hammam, ein Spa, ein Restaurant und vieles mehr. Und eben auch diesen Smoothie-Shop dann zukünftig. Und das Spannende ist, Erewhon begann in den 60er Jahren als Laden für knackige Naturkost in Boston, bevor es dann nach Westen ging und als Lebensmittelgeschäft neu sich erfunden hat. Und mittlerweile, also Standorte, wie gesagt, über 10 in Los Angeles und stehen eben für ambitionierte Wellness. sind natürlich bekannt für ihre Smoothies, aber auch für Chia Pudding. Und eben Heidi Klum hat jetzt einen Smoothie entwickelt. Hailey Bieber bestimmt auch. Die werden immer jetzt abgebildet in den Social Media Plattformen. Und ja, und bald eben in New York. Keith Ivey, der wurde aber nicht jetzt mit offenen Armen empfangen, wenn man das glauben möchte, weil natürlich die Bewohner von West Village, die kämpfen ja seit einem Jahr bereits gegen das Projekt. Die haben halt natürlich Angst, dass jetzt natürlich viel mehr Verkehr sein wird, wenn dort dieser Standort eröffnet, dieses Zentrum. Und nicht nur der Verkehr, sondern auch generell Lärm ist ein Thema, denn man nimmt halt an, dass natürlich dann DJs auf dem Dach Partys bespielen und die ruhige Nachbarschaft nicht mehr dann vorhanden sei. Aber man wird sehen, jetzt muss es einmal eröffnet werden und dann werden wir weiterschauen. Somit, das war es jetzt bei dieser Kategorie. Wir schauen in die nächste.
Digitale Neuheiten.
Ja, und da startet Amazon ein Shopping-Event für Second-Hand-Artikel. Die Second-Chance-Deal-Days sollen sich an eine nachhaltige Kundschaft richten. Amazon bietet 40 Millionen Second-Hand-Artikel in fast allen Produktkategorien an. Mehr als zwei Drittel der Europäer kauft laut einer Opinion-Umfrage mittlerweile Second-Hand. Gründe hierfür sind die steigenden Lebenserhaltungskosten, das sind 34% der Nennungen, ein größeres Umweltbewusstsein, 30% der Nennungen und auch Convenience, 29%. Auch die Österreicher und Österreicherinnen greifen gern zu Pre-Owned-Produkten, also zu Second-Hand. Knapp die Hälfte hat in den letzten 12 Monaten Second-Hand-Waren eingekauft. Je jünger die Menschen, desto häufiger greifen sie darauf zurück. Heidi, greifst du darauf zurück?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, in den letzten 12 Monaten habe ich sehr wenig gekauft, weil ich drauf gekommen bin, dass ich eigentlich alles, was ich brauche, habe. Aber ich merke nur, ich beobachte sehr viel und ich sehe schon, auch wenn man in der Stadt herumspaziert, also jetzt in Wien oder so, jetzt wie letzten Freitag in Salzburg, dass Secondhand-Geschäfte schon gute Frequenz haben und dass natürlich dort die jüngeren Kunden und Kundinnen gerne einen Besuch abstatten und auch gerne auch etwas erwerben. Also die lieben das und es gibt auch immer größere Veranstaltungen etc. Mit diesen Pre-Owned Produkten. Also ja, wundert mich jetzt nicht, um ehrlich zu sein.
Ja, war auch in Japan ein großes Thema. Da haben sie es auch kombiniert mit so, ich sage mal, schäbig chic neuer Ware, also Secondhand und neue Ware in einem Store. War durchaus spannend zu sehen und könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch Richtung Europa schwappt.
Na klar.
Gut, aber nun zur nächsten Kategorie.
Retail Gossip.
Ja, und da gewinnt ein Künstler einen Plagiatsprozess gegen Kare, den Möbelhändler. Die vom Möbelunternehmen Kare vertriebene Figur Welcome Guests, eine Skulptur, die mit freundlichem Gesichtsausdruck und in gebeugter Haltung grüßt, ist ein Plagiat. Das sollten wir wahrscheinlich auch in den Shownotes geben. Man kennt diese Figur, also wenn man das anklickt, sieht man, werden Sie wissen, werdet ihr wissen, wovon wir sprechen. Das Wiener Handelsgericht bekräftigte dieses Urteil nun in zweiter Instanz. Gao, der seinen internationalen Durchbruch 2003 feiern konnte, ist insbesondere für diese Skulpturen seiner Werkserie Standard Era bekannt, die aus verschiedenen Figuren von nach vorne gebeugten, zum Teil lächelnden Personen besteht. Begründet wird die multinationale Durchsetzbarkeit des Spruchs durch die Ubiquität des Werkes, dessen Verfügbarkeit und Sichtbarkeit in Online-Shops nicht durch Landesgrenzen eingeschränkt ist. Mit dem Urteil habe man der europäischen Produktpiraterie wirksam einen Riegel vorschieben können. Der Musterprozess werde weitere chinesische Künstlerinnen und Künstler ermutigen, ihr Recht in Europa durchzusetzen. So der Rechtsanwalt, der jetzt gewonnen hat, des Künstlers, und das ist der Wiener Rechtsanwalt Georg Zanger.
Ja, meistens ist sie umgekehrt, gell? Also meistens wird ja umgekehrt abgekupfert, würde ich jetzt einmal
Es
behaupten.
stimmt, ja, das habe ich mir auch überlegt, wie ich diese Meldung gefunden habe.
Ja, und der Rechtsanwalt Georg Zanger, der ist im ersten Bezirk, der ist ja sehr, also ja, mit dem asiatischen Raum sehr nah verbunden. Und daher, der ist da so ein Experte für den asiatischen Markt. Also deswegen ist natürlich er dort derjenige, der dort also vertreten hat, nehme ich an. Ja, super. Also, das war's. Diese Ausgabe des Retail News Flash Podcasts. Ja, wie schon angekündigt, alles ist in den Show Notes, englische Übersetzung, beziehungsweise auch die Links für alle Beiträge dieser Ausgabe. Man kann natürlich auch nachhören, die letzten Episoden. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Mitteilungen. Gerne liken auf Social Media Plattformen. Ja, und das war's. Schönen Herbst. Bis zur nächsten Ausgabe. Alles Liebe und Gute und viel Erfolg weiterhin.
Ja, bei mir sehen Sie wieder sogar sehr bald im Herbst. Also auch mir alles Gute.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn unter eigenen beliebtesten Podcast-Plattformen. Bis in 2 Wochen.